NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Heute mit Ferdinand Klien. Willkommen. Kann ein digitaler Radiergummi unsere persönlichen Daten im Internet, die uns peinlich geworden sind, wieder löschen? Dazu gleich mehr. Außerdem atomares Endlager. Welcher Boden in Deutschland wäre am sichersten? Schwerpunkt Klimaforschung. Das Risiko von Sturmfluten nimmt zu und in der Arktis ist der Eisbär bedroht. Und Jahrestagung der Deutschen Zoologischen Gesellschaft, die Grippeviren sind wieder auf dem Vormarsch, sowie der vergessene Forscher. Vor 100 Jahren entdeckte William Stern den Intelligenzquotienten. Es können peinliche Partyfotos sein oder rufschädigende Behauptungen. Texte und Bilder, die im Internet kursieren, lassen sich aus dem Netz nur schwer entfernen. Wie man das Löschen solcher Daten erleichtern oder zumindest deren Wiederauffinden erschweren kann, darüber hat sich Innenminister Thomas de Maizière kürzlich Gedanken gemacht. Datenschützer finden die Intention, Menschen mehr Kontrolle über ihre Daten zu ermöglichen, löblich. Aber, so wenden sie ein, das sichere Löschen von Daten ist im Internet so gut wie unmöglich.
Hier wird Bleistiftschrift mit einem Radiergummi vom Papier entfernt. Auf den guten alten Radiergummi kam Innenminister Thomas de Maizière in seiner Grundsatzrede zur Internetpolitik zurück. Wie mit einem Radiergummi, so der Minister, soll es in Zukunft möglich sein, Dateien, zum Beispiel kompromittierende Fotos und Texte, aus dem Internet zu entfernen. Doch das Bild vom Radiergummi hat einen Haken. Bei genauem Hinsehen sind die Einkerbungen, die ein Bleistift im Papier hinterlässt, meist noch erkennbar. Das Geschriebene bleibt also entzifferbar. Ähnliches gilt nun fürs digitale Ausradieren. Wer mit der Entfernen- oder Delete-Taste eine Datei löscht, lässt zwar die Daten vom Bildschirm verschwinden, nicht aber von der Festplatte. Darauf weist der Datenschutzexperte und emeritierte Informatikprofessor Klaus Brunstein von der Universität Hamburg hin.
Also wenn man die Delete-Taste drückt, werden nur die Verbindungen, die Inhaltsverzeichnisse auf die Daten, die physikalisch gespeichert bleiben, gelöscht. Das heißt, die Daten sind weiterhin auf dem Datenträger und können mit geeigneten Hilfsmitteln, Tools wieder reinstalliert werden.
Als sicherste Methode, Daten von einer Festplatte zu löschen, gilt das Neuformatieren der Festplatte. Dabei werden Daten tatsächlich physikalisch gelöscht. Doch auch in diesem Fall bleiben winzige Spuren erhalten, die sich rekonstruieren lassen.
Das ist eine Methode, die vor allen Dingen angewendet werden, wenn wichtige Daten scheinbar unwiederbringlich verloren sind. Die werden natürlich auch eingesetzt, um bei forensischen Daten, scheinbar gelöschte Daten, zum Beispiel bei kriminellen Benutzungen, wiederzufinden. Das hängt damit zusammen, dass das Schreiben nicht immer an derselben Stelle, also genau in der Mitte der Schreibrillen, passiert, sondern manchmal auch etwas schräg. Und man kann nun mit sehr feinen Methoden feststellen, ob Reste von den Daten noch vorhanden sind. Die einzige Methode, wie man das unwiederbringlich löschen kann, ist, die Datenträger zu vernichten.
Mit anderen Worten, wer Daten und ihren mikroskopischen Spuren nachhaltig beikommen will, muss zur Holzhammermethode greifen. Doch selbst der brachiale Weg hat seine Grenzen, wenn sich die Daten nicht mehr auf der heimischen Festplatte befinden, sondern ins Internet gelangen. Sie dort zu löschen, gelingt nur unter bestimmten, eher selten gegebenen Bedingungen. Dies sagt Kai-Uwe Steffens vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung.
Wenn ich, sagen wir mal, in einem sozialen Netz Informationen hineinstelle, dann kann ich vielleicht dafür sorgen, dass diese Informationen von dieser Stelle, wo ich sie ursprünglich hingestellt habe, wieder löschen kann. Das bedeutet aber nicht, dass nicht in der Zwischenzeit irgendein Nutzer das dann herauskopiert hat und diese Kopie, die habe ich dann natürlich nicht mehr im Zugriff. Und so etwas muss nicht unbedingt eine natürliche Person sein, sowas kann man auch automatisch machen. Es gibt ja schon Beispiele aus der Vergangenheit, wo Leute dann sogenannte Crawler programmiert haben, die alle zugänglichen Informationen aus Netzwerken gesammelt haben, um dann damit irgendwelche Sachen anzustellen. Das funktioniert, damit kann man Geld verdienen. Und insofern gilt an dieser Stelle eben nicht löschen, sondern am besten, wenn es drauf ankommt, gar nicht erst reinschreiben.
Eine absolut sichere Methode, Daten aus dem Netz zu löschen, gibt es also nicht, wohl aber ein breites Spektrum von Kompromisslösungen. Eine ist, die Serverbetreiber gegen Spähsoftware und Datenverluste durch Hackerangriffe stärker in die Haftung zu nehmen. Das würde zu höheren Sicherheitsstandards führen. Ein anderes Beispiel sind Dateien mit eingebautem Verfallsdatum. Wird das Verfallsdatum überschritten, ist eine Datei nicht mehr einsehbar. Insbesondere für Normalbenutzer sind verfallene Informationen im Netz dann nicht mehr auffindbar. Nicht verhindern kann diese Methode allerdings, dass Dateien vor dem Verfallsdatum kopiert, weitergegeben und ohne Verfallsdatum an anderer Stelle erneut ins Netz gestellt werden. Je prominenter eine Person ist, desto leichter kann ihr das passieren. Wenn also die Technik nur eingeschränkt in der Lage ist, dem Problem beizukommen, könnten Information und Erziehung helfen, es gar nicht erst entstehen zu lassen, so Kai-Uwe Steffens.
Die sichersten Daten sind die, die gar nicht erst erhoben und gespeichert werden. Das ist eine Binsenweisheit der Informatik. Insofern würde ich es begrüßen, wenn auch der Innenminister bei seiner Initiative auch dafür sorgt, dass beispielsweise das Thema Datenschutz verbindlich in die Lehrpläne und Schulen in irgendeiner Form integriert wird, damit schon die Kinder lernen, welche Risiken diese Technologie beinhaltet.
Auch Datenschutzexperte Klaus Bronstein unterstützt diese Idee, hat aber Zweifel, was ihre Wirksamkeit betrifft. Kompromittierende Inhalte, sagt er, werden wahrscheinlich weiterhin ins Netz gelangen und sich dort hartnäckig halten. Kann man also gar nichts tun? Doch, sagt Bronstein und macht einen Vorschlag, den man von einem Datenschützer nicht erwartet hätte.
Mit den Risiken leben lernen. Sich darauf einstellen, dass Informationen, die man einmal abgegeben hat, im Netz verfügbar ist. Dass man später auch erklären kann, offensiv, das und das habe ich gemacht. Ich habe Crack geraucht, ich habe in jener Bar etwas offensichtlich Unschönes getan. Ich habe mich präsentiert, aber ich habe dieses begriffen, ich habe mich geändert. Dies hat keinen Einfluss beispielsweise auf meine Bewerbung, auf meine Tätigkeit in Ihrem Unternehmen. Und zum glaubwürdigen Leben gehört auch das Eingeständnis, dass man Fehler gemacht hat, aber daraus gelernt hat.
Nils Michaelis über die Unmöglichkeit, digitale Daten im Netz wieder zu löschen. Langsam drängt die Zeit. Bis zum Jahre 2040 müssen wir in Deutschland für rund 30.000 Kubikmeter hochradioaktiven Müll ein Endlager finden. In der Wissenschaft ist es heute Konsens, dass nur die Endlagerung in mehreren hundert Meter tiefen und stabilen geologischen Formationen diesen Schutz bietet. In Deutschland wird einem Endlager in Salzstöcken Priorität eingeräumt, aber das ist nicht die einzige Option. Parallel zur Erkundung in Gorleben wird auch geprüft, ob Tongestein in Frage käme. Ein Beitrag von Michael Kurt.
Schweden setzt bei der Endlagerung von hochradioaktivem Müll auf harte Granitschichten, Deutschland auf die Deponierung in Salzstöcken. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die hier öffentlich kaum diskutiert wird: Tongestein. Volkmar Breuer, Fachmann für die Endlagerung in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover.
Wenn man die gesamte Problematik des Wirfsgesteins betrachtet, ist es international natürlich eine Option. Denn wir haben Konzepte in Frankreich, in Spanien, in der Schweiz, die sich auf Ton beschränken als erste Option. In Deutschland wird diese Option erstmal nicht betrachtet, weil man eben den Schwerpunkt der Untersuchungen auf Salz hat.
Und das hängt zum einen mit den geologischen Formationen vor Ort zusammen, zum anderen aber auch von dem politisch gewünschten Endlagerkonzept. Die Endlagerung in 400 Meter tiefen Tonschichten ist sicherlich eine ernstzunehmende Alternative. In Frage kämen bei uns prinzipiell Regionen Niedersachsens, aber auch in Süddeutschland. Genau untersucht hat man die Bedingungen dort noch nicht. Dafür sammelt man Erfahrungen in Forschungsstollen im französischen Bure nahe Nancy und in der Westschweiz im Mont-Terry. Dort testen Wissenschaftler den gepressten Schlamm aus den Urmeeren, also den Ton, auf seine Eignung zur Abdichtung von atomaren Endlagern. Das Felslabor Monterie ist eine Art Röhre, von der wiederum Nischen abgehen. Dort prüfen Forscher die Eigenschaften der Wand und der Tondecke, also bergmännisch gesagt die Ulme und die First des Stollens.
Das Gestein wird in Bohrungen untersucht. Da sehen Sie nur ein paar Drähte aus der Bohrungsöffnung herauskommen, wo dann im Bohrloch Sensoren untergebracht sind. Es werden aber auch, wie bei der EKG-Messungen, solche Elektroden an die Wand angebracht und es werden dort geophysikalische Messungen gemacht.
Also beispielsweise untersucht, welchen Druck Ton aushält, wenn sich Gesteinsschichten langsam verschieben. Eine Bohrprobe aus dem Schweizer Stollen ist auch bei Ralf Kautenburger im Institut für anorganische, analytische und Radiochemie der Universität des Saarlandes gelandet. Hier wird getestet, welche Folgen ein Wassereinbruch in einem atomaren Endlager hätte und wie sich Ton verhält, wenn er mit radioaktiven Metallen in Berührung kommt.
Diese geladenen, positiv geladenen Metalle werden sehr gut von diesem Ton, der negativ geladene Oberflächengruppen hat, sorbiert. Das heißt, wenn ein solches Metall, radioaktives Metall wie beispielsweise Uran, dann auf die Tonoberfläche trifft, wird es dort festgehalten und ein ungefährliches Natrium oder Calcium wird dagegen wieder aufgelöst und kann mit dem Wasser weiterwandern.
Und auch wenn sich radioaktive Stoffe gewissermaßen durch den Ton arbeiten sollten, werden sie, so der Radiochemiker aus Saarbrücken, nicht weit kommen.
Aufgrund der Mächtigkeit der Tonschicht baut sich die Radioaktivität ja mit der Zeit ab, auch wenn die Metalle weiter wandern würden, sodass nach 500.000 Jahren eine Wanderungsstrecke kleiner wie einige Meter dann sein wird, sodass die Urane oder sonstigen radioaktiven Metalle in ungefährlichere, stabile Metalle zerfallen sind.
Ton oder Salz. Bei der Wahl des geeigneten Endlagers muss nicht nur das Gestein, sondern das gesamte Konzept betrachtet werden. Die Behälter, der Versatz im Stollen, die geologische Formation. Nur wenn alles richtig aufeinander abgestimmt ist, können wir sozusagen den Deckel oben zumachen. Das Endlagerkonzept in Frankreich und der Schweiz sieht sogar vor, dass die Fässer noch nach 200 Jahren problemlos wieder herausgeholt werden können, falls etwas schief geht oder eine bessere Möglichkeit zur Entsorgung radioaktiven Abfalls gefunden wurde. Während die Kriecheigenschaften von Salz eine solche Entnahme erschweren, hat Ton hier seine Vorteile.
Vom geochemischen Verhalten her steht das außer Frage. Ein Problem ist natürlich, worauf kaum Erfahrungswerte beruhen, ist die Bergwerkstechnik in Deutschland. Da hat man natürlich in Salzformationen, Salzbergwerke existieren ja schon länger, sehr viel mehr Erfahrungsvorsprung.
Doch auf Erfahrung verlassen sollte man sich nicht. Die Laugeneinbrüche im Atommülllager Asse 2 und die geplante Rückholung der Fässer zeigen, wie schwierig es ist, ideale geologische Formationen zu definieren. Volkmar Breuer von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe sieht trotzdem in vielen Punkten das Salz im Vergleich zum Ton vorne.
Dort sind Temperaturen möglich, die an die 200 Grad Grenze gehen, während im Ton so 90 bis 100 Grad tolerierbar sind. Das heißt, Sie müssen ein größeres Endlager haben.
Es ist allerdings damit zu rechnen, dass auch bei uns die Alternative Ton ernsthafter diskutiert wird, falls die Erkundung in Gorleben nicht zufriedenstellend ausfallen sollte. Ziel müsste zumindest sein, die optimale geologische Formation für unseren atomaren Müll zu finden. Doch einfach ist das nicht, meint auch der Endlagerexperte Volkmar Breuer.
Die letzte Entscheidung für einen Standort ist eine politische Entscheidung. Und da fangen dann die Grenzen und die Staatsgrenzen und die anliegenden Staaten wieder zu wirken.
Das war ein Beitrag von Michael Kurt. Sturmflutwarnungen für die deutsche Küste hören Sie bei uns regelmäßig im Herbst und Winter. Experten fürchten aber, dass es in Zukunft mehr Sturmfluten geben wird und die Folgen gravierender sein werden als bisher, allein durch den Klimawandel. Wissenschaftler aus 30 Ländern berieten in dieser Woche in Hamburg über die Vorhersage, Vermeidung und Schutzmaßnahmen bei Katastrophen dieser Art. Die regionalen Aspekte steuerte das GKSS-Forschungszentrum Geesthacht in der Helmholtz-Gemeinschaft bei, zugleich Veranstalter des Internationalen Sturmflutkongresses. Jörn Freienhagen berichtet.
Die Urgewalten der Nordsee verursachen immer wieder Sturmfluten in der deutschen Bucht. Doch der Blanke Hans, wie das stürmische Meer respektvoll von den Küstenbewohnern genannt wird, ist ein launischer Geselle. Nur wenn der Wind besonders heftig aus West-Nordwest bläst und das 1 bis 2 Stunden vor dem Hochwasser, werden zusätzliche Wassermassen von der aufgepeitschten See in die trichterförmigen Flussmündungen, zum Beispiel von Ems, Weser und Elbe, gedrückt. Überschwemmungen drohen. Durch den Klimawandel und menschliche Eingriffe wird sich das Sturmflutrisiko weltweit verschärfen. Die Badewanne läuft häufiger über, wie es Professor Hans von Storch, Leiter des GKSS-Instituts für Küstenforschung in Geesthacht, formuliert.
Sturmfluten sind ja aus zwei Dingen zusammengesetzt. Erstmal, wie hoch ist der mittlere Meeresspiegel und wie stark ist denn das Geschwabbel obendrauf? Sozusagen eine Badewanne mit Kind drin, das spielt. Und wir können dadurch mehr Sturmfluten, also wässrigen Boden haben im Badezimmer, dass das Kind lebhafter wird oder mehr Wasser in der Badewanne ist. Wir haben mehr Wasser in der Badewanne.
Zwar gibt es in der Nordsee aufgrund der Klimaerwärmung keine Zunahme der Stürme, wohl aber einen Anstieg des Meeresspiegels. Zum einen durch das Abschmelzen der Eismassen in der Arktis, zum anderen durch die Ausdehnung des Meerwassers. Aber auch die intensive Nutzung und Bebauung der Küsten lässt die Fluten höher auflaufen.
Es ist zum Beispiel auch im Falle von Hamburg, wie sieht der Fluss Elbe aus? Und die Sturmflutwelle kommt einfach besser durch von Cuxhaven nach Hamburg. Bei der Gelegenheit wird sie auch höher. Die Sturmflutwelle braucht eine Stunde weniger von Cuxhaven. Das liegt daran, dass die Elbe umgebaut ist als Schifffahrtsstraße, aber auch, weil der Küstenschutz besser geworden ist.
Seit 1962 ist der Sturmflutpegel in Hamburg um 70 Zentimeter gestiegen. Die Verantwortlichen haben mit der Erhöhung von Deichen und dem Bau von Schutzmauern reagiert. Für die nächsten 20 Jahre gaben die Forscher auf dem Hamburger Kongress Entwarnung. Bis 2030 sei der Küstenschutz einschließlich der Elbe so wirksam wie heute, erklärte Dr. Silvin Müller-Navara vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg.
Also wenn wir die allerhöchste Sturmflut der letzten Jahrzehnte nehmen, das ist die 1976er Sturmflut, dann wäre da im Grunde noch 1 Meter Luft. Und wenn man dann schaut, dass wir auch mit den Vorhersagen sehr viel besser sind als früher, dann wird wohl kaum jemand zu Schaden kommen.
Spätestens ab 2070 sehen die Fachleute allerdings Handlungsbedarf. Bis zum Ende des Jahrhunderts rechnen sie mit einer Erhöhung der maximalen Sturmflutwasserstände zwischen 30 Zentimeter und 1,10 Meter entlang der gesamten deutschen Nordseeküste. Global betrachtet sei die Gefahr noch größer, betont Hans von Storch, vor allem in Südasien.
Das heißt, da, wo die wirklich vielen schlimmen Sturmflutkatastrophen in den letzten Jahren und natürlich auch Jahrhunderten geschehen sind, denken Sie an den Sturm Nargis in Myanmar, wo über 100.000 Menschen zu Tode kamen. Der Sturm 1970 namens Bola in das, was jetzt Bangladesch ist, wo zwischen 300 und 500.000 Menschen zu Tode kamen.
Für die großen Hafenstädte der Welt werde sich das Risiko einer Jahrhundertflut bis 2070 vervielfachen, hieß es während der Expertentagung in Hamburg. Fatal wirke sich aus, dass gerade in den Megacities an den Küsten der Bevölkerungszuwachs enorm sei. So könne die Zahl der bedrohten Menschen weltweit von rund 40 künftig auf 150 Millionen ansteigen, von wirtschaftlichen Verlusten ganz zu schweigen. Mit Hochdruck untersuchen Forscher derzeit die Frage, ob und inwieweit sich der Klimawandel auch auf Windstärken und Gezeiten auswirkt. Die Vorhersage von Sturmfluten soll mit Hilfe von Satelliten verbessert werden, sagt Silvin Müller-Navara.
Die Satellitenfernerkundung ist sehr wichtig für die Wettervorhersagemodelle und da ist es eben so, dass das Sturmflutvorhersagegeschäft eben ein, wie man in der Mathematik sagt, anfangs Randwertproblem ist und Satelliten helfen, die Anfangswerte der Atmosphärenmodelle zu verbessern. Und wenn wir da noch besser werden, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man auch bei diesem Problem der Zugbahnen und Zuggeschwindigkeiten von Orkantiefs besser wird.
Auf der Liste der am meisten gefährdeten Hafenstädte stehen auch London, Hamburg und Amsterdam. Doch die Wissenschaftler stufen die Bedrohung dort nicht so hoch ein, weil sich diese Städte auf höhere Wasserstände besser vorbereiten als die Metropolen der Dritten Welt. So sollen an der Unterelbe wieder mehr Polder als Überflutungsräume geschaffen werden. Immerhin, ein Umdenken hat auch in Asien eingesetzt.
Wir sehen auch gerade in Bangladesch jetzt, dass dort verstärkt Maßnahmen ergriffen werden, die die Verletzlichkeit der Bevölkerung reduzieren. Das magische Wort ist hier also die Verletzlichkeit reduzieren. Und darauf müssen wir erheblich Aufmerksamkeit verwenden.
Vor allem rechtzeitige Information kann Leben retten. In Indonesien, wo es die größte Verbreitung von Handys im südasiatischen Raum gibt, sollen Warnungen vor einer Sturmflut künftig per SMS kommen. Allerdings müssen sie auch verstanden werden, was Schulungen notwendig macht. Deutschland indes hält am klassischen Warndienst fest. Internet oder Mobiltelefon, alles zu unsicher, sagen die Verantwortlichen. Die Menschen an der Nordsee werden weiterhin vor allem über Radio und Fernsehen gewarnt.
Soweit der Bericht von Jörn Freienhagen. Das Eis in der Arktis schmilzt viel schneller als erwartet. Eine schlechte Nachricht für unser Klima. Deshalb haben Wissenschaftler des Kieler Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften jetzt mit einer ungewöhnlichen Aufklärungskampagne in Sachen Klimawandel begonnen. Zusammen mit Mediendesignern entwerfen sie eine Multimedia-Show rund um Lars, den Eisbären aus den bekannten Kinderbüchern. Und erzählen Kindern und Erwachsenen dabei ganz nebenbei etwas über die Folgen des Klimawandels für die Arktis. Die Show soll ab 19. Januar im Planetarium in Kiel-Dietrichsdorf aufgeführt werden. Jens Wellhöhner war bei den Vorbereitungen dabei.
Wir wollen heute einen besonderen Bären besuchen, und zwar Lars Eisbär. Wer diesen Bären kennt, hebt doch mal eine Hand hoch.
So beginnt die Show über den kleinen Eisbären Lars im Kieler Planetarium, dem sogenannten Mediendom. Projektoren werfen Bilder aus dem berühmten Kinderbuch an die große Kuppel des Mediendoms. Lars kommt aus seiner Höhle gekrochen. Die Sonne brennt.
Das ist richtig. Die brennt ganz dolle. Man sieht halt auch fast nur noch Wasser. Und die Eisschollen, die da oben treiben, sind auch schon kleiner geworden.
Sagt Mediendesigner Ralf Heinsohn. Er bringt die Geschichte des kleinen Eisbären an die Kuppel des Mediendoms. Noch ist die Show nicht fertig. Aber ein paar Ausschnitte kann Heinsohn schon zeigen. Zum Beispiel diesen.
Es ist bereits wieder viel zu warm, das kann ich dir brummen.
So schimpft Papa Eisbär über die warme Sonne in der Arktis. Schnee und Eis schmelzen. Mediendomleiter Eduard Thomas ist sichtlich zufrieden.
Und dann machen wir etwas, was sich ganz bewusst an kleine Kinder richtet und wo wir diese Ästhetik der Kuppel, die Wirkung dieser Bilder dazu nutzen können, ja, ein Thema, das uns ja existenziell wichtig ist, das uns auf den Nägeln brennt, nahezubringen.
Auch Biologin Katrin Knickmeier gefällt die neue Show. Sie macht bei der Vorbereitung mit, war auch schon selber in der Arktis und hat dort echte Eisbären gesehen.
Erstmal ist man etwas erstaunt, dass die Eisbären doch eher gelb aussehen. Im schneeweißen Eishintergrund sehen sie eher etwas gelblich aus. Das wird man auch in den Bildern im Mediendom sehen. Dann sehen sie doch eher größer aus und gewaltiger, als man sie vermutet.
Und man braucht ein Gewehr, wenn man sich den Bären nähert. Denn Eisbären fühlen sich schnell gestört und haben schon so manch allzu neugierigen Menschen getötet. Im Mediendom ist die Welt von Lars dem Eisbären bedroht, wie auch im realen Leben. Katrin Knickmeier hat die neuesten Daten aus der Arktis von amerikanischen Satelliten.
Die Eisbedeckung sinkt immer weiter. Also wir haben jetzt 4,9 Millionen Quadratkilometer Eisbedeckung, jetzt zur Zeit. 1980 hatten wir noch 7,8 Millionen Quadratkilometer sommerliches Meereis. Ist also wirklich ein starker Rückgang zu verzeichnen.
Das ist der drittniedrigste Wert seit Beginn der Messungen vor fast 40 Jahren. Im August war die Luft über Teilen der Arktis 1 bis 3 Grad wärmer als der Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Der Klimawandel in der Arktis vollzieht sich viel schneller, als die Forscher dachten. Schuld seien vor allem Treibhausgase wie das CO2, so die Polarexpertin.
Es sind immer mehr Wissenschaftler inzwischen, die glauben, dass dieser massive Klimawandel menschengemacht ist. Es gab immer Klimawandel, aber nicht in dem Tempo, in dem es jetzt stattfindet.
Und das große Schmelzen ist eine tödliche Gefahr für Eisbären, denn sie brauchen das Eis.
Sie wandern über die Eisschollen in ihre Gebiete. Und wenn die Eiszeit kürzer ist, ist auch ihre Zeit der Nahrungsaufnahme kürzer für die Eisbären. Und dadurch sind sie dann bedroht. Sie werden schwächer, sie bekommen eine kleinere Anzahl an Nachkommen und das ist nicht sehr gut für sie.
Die Jungen, die doch zur Welt kommen, sind besonders gefährdet. Denn wenn sie zu wenig fressen, können sie auch nicht schwimmen und müssen ertrinken oder verhungern. Diese drastischen Bilder werden im Kieler Mediendom den Kindern zwar nicht gezeigt, dafür aber eindrucksvolle Panoramafotos aus der Arktis, aufgenommen von Katrin Knickmeier und ihren Forscherkollegen.
So, jetzt wollen wir euch noch etwas über das Leben der echten Eisbären erzählen.
Im Mittelpunkt der Show steht aber Lars, der niedliche kleine Eisbär, und seine ebenso niedlichen Freunde, die Beluga-Wale. Auf einem Bild sind sie alle zusammen zu sehen. Showdesigner Ralf Heinsohn.
Die Belugas waren auf der Flucht vor einem Walfänger und haben sich in der Bucht zurückgezogen. Diese Bucht war umschlossen von Gletschern und die Gletscher sind da tatsächlich geschmolzen und haben den Ausgang aus der Bucht versperrt. Und durch einen kleinen Trick, den sich der Lars hat einfallen lassen, können die Belugas fliehen und entkommen aus der Walbucht und kommen. Und da gibt es zum Dank für die tolle Idee, die der Lars sich hat einfallen lassen, einen kleinen Tanz.
Tanzende Belugas und knuddelige Eisbären. Besteht da nicht die Gefahr, ein so ernstes Thema wie den Klimawandel zu verharmlosen? Nein, sagen Biologin Knickmeier und Mediendomleiter Eduard Thomas. Denn die neue Show soll ja Kinder von 5 bis 7 Jahren ansprechen und bei ihnen erst einmal Sympathie wecken für die Welt der Arktis.
Dann, glaube ich, schaffen wir es, dass die Kinder etwas mitnehmen, was sie nachher vielleicht zu Hause dazu bringt, dass sie Mama und Papa fragen, ob sie nicht mal ein Buch geschenkt bekommen zu Weihnachten.
Ein Buch über die Arktis und ihre Gefahren durch den Klimawandel. Die neue Show über Lars, den Eisbären, soll am 19. Januar nächsten Jahres starten.
Jens Wellhöhner über die neue Multimedia-Show um Eisbär Lars. Sie hören Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info, immer freitags ab 21.05 Uhr und in der Wiederholung sonntags ab 15.05 Uhr. Seit 120 Jahren existiert sie, die Deutsche Zoologische Gesellschaft. Eine wissenschaftliche Fachgesellschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die zoologische Forschung zu fördern. Auf der Jahrestagung in Hamburg gab es wieder eine Fülle neuer Erkenntnisse. Zum Beispiel, wie sich Tiere auch durch die Veränderung ihrer äußeren Form Feinde vom Leibe halten. Und die Forderung, dass Zoologie wild und global sein muss. Ursula Storost hat herausgefunden, was sich dahinter verbirgt.
Die meisten Menschen freuen sich nicht gerade, wenn Wespen sie umschwirren. Ganz anders geht es da den Zoologen. Den Wespen verdanken sie neue Erkenntnisse in der Tierkunde. Bei 3 Wespenarten hat man jetzt entdeckt, dass es sich um Variationen einer einzigen Art handelt. Und dass Bakterien die Artenbildung bestimmt haben, erklärt die Evolutionsbiologin Susanne Dobler von der Hamburger Universität.
Diese Bakterien siedeln sich in den Reproduktionsorganen der Wespen an und verhindern, dass ein Spermium jetzt ein solches befallenes Ei befruchten kann, wenn dieses Spermium nicht mit dem genau gleichen Bakterium infiziert ist. Das heißt, auf einmal sind nur noch Individuen miteinander fortpflanzungsfähig, die mit den gleichen Bakterien infiziert sind.
Die unterschiedlichen Linien der Wespenpopulation driften durch die Bakterien auseinander. Es entstehen neue Arten. Speziation, wie das in der zoologischen Fachsprache heißt, ist ein aktuelles Forschungsthema.
Es wird sogar spekuliert, dass die unglaubliche Vielfalt an Insektenarten, die wir auf der Erde haben, kausal mit diesem Vorkommen der Bakterien zu tun hat.
Neu ist auch die Erkenntnis, im Tierreich können sich verschiedene Arten miteinander paaren und Hybride, Bastarde zeugen.
Bei Botanikern war das schon lange bekannt, dass Weidenarten sich sehr leicht miteinander verpaaren können. Seit wir in die Genome gucken, stellen wir fest, dass das bei Tieren eben genau dasselbe ist. Dort finden wir nämlich die Spuren, dass die Gene anderer Arten dann auf einmal in einer scheinbar sauber getrennten Art auftauchen, von der man nie vermutet hatte, dass sie mit der zweiten Art hybridisiert hätte.
Die Gene der einen Art findet man im Genom einer anderen Art. Ob bei Fischen, bei Vögeln oder bei Käfern. Susanne Doblers Lieblingsindividuen sind Blattkäfer. Die Biologin zieht einen großen Holzkasten aus dem Regal. In mehreren Dutzend Fächern liegen die Käferpräparate, klein wie Stecknadelköpfe.
Sogenannte Flohkäfer. Flohkäfer heißen sie, weil sie hüpfen können, nicht etwa, weil sie Blut saugen. Blattkäfer sind allesamt pflanzenfressende Insekten, die in der Regel spezialisiert sind auf ganz wenige Wirtspflanzen.
Blattkäfer ernähren sich häufig von giftigen Pflanzen. Eine Kuh oder ein Pferd würde diese Nahrung umbringen, weiß die Forscherin. Wie das Entgiftungssystem der winzigen Käfer funktioniert, ist noch nicht bekannt. Sicher ist bislang nur, dass Enzyme dabei eine Rolle spielen.
Der Trick dabei ist dann obendrein noch, dass die ungiftige Form sofort wieder giftig wird, wenn dieser Käfer von einem Vogel oder irgendeinem anderen Fressfeind gefressen würde. Das heißt, dadurch ist der Käfer eben auch geschützt vor seinen Fressfeinden, weil die das schon im Vorfeld wahrnehmen. Igitt, der schmeckt giftig, den fresse ich jetzt nicht.
Vor kurzem haben Zoologen entdeckt, dass Tiere sich auch durch die Veränderung ihrer äußeren Form Feinde vom Leib halten können. Phänotypische Plastizität heißt dieses Phänomen.
Daphnien, die, wenn sie riechen, dass ein Fressfeind anwesend ist, sehr schnell darauf reagieren können, indem sie Verteidigungsstrukturen ausbilden, also auf einmal neue Stacheln auf dem Kopf tragen, die das dann effektiv dem Fressfeind schwieriger machen, diese kleinen Krebschen zu fressen.
In der Welt der Tiere gibt es noch viel zu entdecken, weiß Martin Wikelski. Er ist Leiter des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Radolfzell und lehrt an der Universität Konstanz. Tiere werden hauptsächlich im Labor beobachtet, bemängelt er. Für eine umfassende Beobachtung der Tiere in ihrer natürlichen Umwelt mache sich niemand stark.
Wir haben zwar einen unglaublichen Schub in Mikroelektronik, Nanotechnologie in diesen ganzen Bereichen gehabt, aber in der Ökologie, in den Fragen des Lebens auf der Erde, hat sich diese Technologie überhaupt noch nicht durchgesetzt. Wir nehmen immer noch Technologien her, die 60 Jahre alt sind.
Der Ornithologe möchte einen weltweiten Zusammenschluss aller Freilandökologen und Biologen, so wie es die Radioastronomen schon vor 50 Jahren geschafft haben. Ein Empfänger im Orbit, der die Daten aller Zugtiere aufnehmen kann, würde die Ökologie enorm nach vorne bringen.
Wenn jetzt wieder ein Virus an Seehunden im Nordatlantik ausbricht und einige sterben, da war es ja damals so, dass die Populationsabschätzungen so waren, dass eigentlich mehr Tiere gestorben sind, als hätten da sein sollen. Und nachher waren eigentlich noch genauso viele da von den Zählungen her. Das heißt, wir haben im Moment noch nicht die Möglichkeit, überhaupt Populationsentwicklungen abzuschätzen, weil wir nicht wissen, wo die Tiere sterben, wie lange sie leben, was ihnen passiert in der Zwischenzeit.
Auch in Sachen Klimaforschung könnten Tiere gute Dienste leisten. Zum Beispiel mit Sensoren und Sendern ausgestattete Vögel.
Das heißt, wir schicken ein paar Tiere von verschiedensten Arten raus, wo wir wissen, die sind repräsentativ. Die sollen doch mal die Umwelt messen. Dann sitzen wir sozusagen dauernd am Puls des Planeten. Dann können wir sagen, was abgeht.
Und, sagt der Wissenschaftler, eine weltweite Rundumbeobachtung der Tiere könne helfen, Heuschreckenplagen vorherzusagen und Erdbeben exakt zu prognostizieren.
Wir wissen zum Beispiel, dass in L'Aquila vor dem großen Erdbeben die Kröten 5 Tage vorher aus den Tümpeln rausgewandert sind, zu Zeiten, wo man das überhaupt nicht erwartet hätte. Das heißt, wenn wir da Sender drauf gehabt hätten, dann hätten wir gewusst, oh, da kommt irgendwas ganz Böses daher, passt mal auf. Und das ist in Zukunft möglich.
Das war ein Beitrag von Ursula Storos über die Jahrestagung der Deutschen Zoologischen Gesellschaft. Musik In dieser Woche findet in Münster der 2. internationale Influenza-Kongress statt, an dem 180 Experten aus 16 Ländern teilnehmen. Sie wollen vor allem Lehren aus der jüngsten Schweinegrippe-Pandemie ziehen. Sie verlief glücklicherweise weniger schwer als befürchtet. In Hongkong sind inzwischen neue Fälle der gefürchteten Vogelgrippe bekannt geworden. Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation WHO warnen davor, dass ein Ausbruch jederzeit möglich ist. Man solle sich deshalb nicht in Selbstzufriedenheit üben. Die Tagung der Grippeforscher hat Annette Eversberg verfolgt.
Grippeviren zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich rasend schnell verbreiten. Für Professor Stefan Ludwig, Leiter des Instituts für molekulare Virologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, war die jüngste Schweinegrippe dafür ein Paradebeispiel.
Das gilt für solche Viren, die frei vom Mensch zu Mensch übertragbar ist. Da haben wir im Grunde keinerlei Maßgabe, diese Verbreitung über die ganze Welt aufzuhalten. Man muss also da auch für zukünftige sogenannte pandemische Ausbrüche dann auch sehen, wie man damit umgeht. Das ist im Grunde nicht zu stoppen.
Außerdem können Grippeviren immer neue Subtypen ausbilden, gegen die das menschliche Immunsystem nicht so schnell etwas ausrichten kann. Stefan Ludwig.
Man muss sich vorstellen, diese Viren haben, was die Veränderung ihrer Gene anbetrifft, eine 1000-mal höhere Mutationsrate sozusagen wie menschliche Gene. Und die mutieren und ändern damit ihre Beschaffenheit. Und ab irgendeiner Stärke von Veränderung spricht man dann von einem neuen Subtyp.
Um vom Immunsystem des Menschen nicht erkannt zu werden. Im Laufe der Evolution hat sich diese Strategie der Viren nicht verändert. Zunächst waren die Wirte nur Wasservögel, inzwischen sind es Menschen.
Wir wissen ja, dass der Mensch 40.000 Gene hat, das Influenzavirus hat nur 8 Gene. Und trotz dieser geringen Anzahl an Genen haben sich diese Viren erstaunlich gut angepasst und haben eine erstaunlich gute Überlebensfähigkeit, obwohl sie eigentlich keine lebendigen Organismen sind.
Die Viren brauchen den Wirt und weil das so ist, kann auch unser Immunsystem gut mit den Viren umgehen. Unsere jahrtausendealte Auseinandersetzung mit den Viren hat das Immunsystem fit gemacht, um den Angreifer relativ schnell zu enttarnen. Todesfälle sind deshalb glücklicherweise noch immer die Ausnahme. Auch bei der Schweinegrippe-Pandemie trafen die Vorhersagen, dass Millionen Menschen sterben würden, nicht ein. Für die Grippeforscher sind Vorhersagen immer noch schwierig, gesteht der Virologe.
Das ist auch etwas, wo wir uns als Wissenschaftler durchaus Vorwürfe machen lassen müssen. Wir haben es noch nicht geschafft, vorherzusagen, welche Mutationen in den Genen von Viren dazu führen könnten, dass ein Virus, was dann kommt, aggressiver wird.
Das Vogelgrippevirus ist auf dem besten Wege, aggressiver zu werden. Das heißt, es wird sich eines Tages von Mensch zu Mensch verbreiten. In Indonesien, vermutet der Forscher, kommen immer wieder Grippefälle vor, auch mit tödlichem Ausgang. Jüngste Fälle traten, so die Weltgesundheitsorganisation, in Ägypten auf. Daraus ziehen die Forscher nun ihre Lehren.
Für die Wissenschaftler war sowohl das Vogelgrippevirus, das sehr, sehr aggressiv war, aber sich nicht frei von Mensch zu Mensch verbreiten gelernt hat, als auch jetzt das neue Grippevirus aus den Schweinen, das sich rasend schnell um die Welt vermehrt hat, aber dafür nicht sehr aggressiv war. Im Grunde zwei Extrempunkte auf einer Skala. Und wir befürchten jeden Tag, dass etwas passieren kann, was in der Mitte liegt.
Und das bedeutet, das Virus wird nicht nur aggressiver, es verbreitet sich gleichzeitig im Eiltempo um den Globus. Fachleute raten deshalb vor der neuen Grippesaison zur Impfung, vor allem denjenigen Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist. Jahr für Jahr werden neue Impfstoffe hergestellt. Sie sind ein Mix aus den Bestandteilen der Viren, die bei Grippefällen während des Winters auf der Südhalbkugel der Erde eine Rolle gespielt haben. Abgesehen davon gibt es sogenannte antivirale Mittel. Sie sollen helfen, um eine Infektion gleich von Anfang an abzuwehren. Bekannt sind zum Beispiel zwei Substanzen, die auch bei der Schweinegrippe verschrieben wurden. Diese Substanzen sind schon eine Weiterentwicklung von Medikamenten, gegen die Viren allerdings resistent geworden sind, Stefan Ludwig.
Diese beiden Substanzen greifen auch an der Oberfläche an, des Virus, und blockieren dort etwas. Es ist die Blockierung eines Enzyms, das gebraucht wird, damit sich das Virus vermehren kann. Und ursprünglich ist man angetreten mit diesem Ansatz, weil man gedacht hat, wenn man dieses Enzym blockiert, dann kann das Virus zwar mutieren, aber die Viren, die dann mutieren, sind abgeschwächt und können den Menschen nicht mehr infizieren, weil dieses Enzym unbedingt gebraucht wird.
Gegen diese Substanzen haben die Grippeerreger aber inzwischen ebenfalls Resistenzen entwickelt. Deshalb geht man nun neue Wege. Man bedient sich der Pfade, die ein Virus beschreiten muss, um die Zelle für seine Zwecke nutzbar zu machen.
Weil das Virus diese zellulären Funktionen nicht einfach ersetzen kann. Wir haben gesprochen darüber, dass das Virus nur 8 Gene hat und deswegen auf Funktionen der Zelle zurückgreifen muss. Und wenn man an dieser Ecke blockiert, dann kann das Virus das nicht einfach ersetzen und damit auch nicht einfach mutieren und Resistenzen entwickeln. Und bei allen Untersuchungen, die bis dato in dieser Richtung gemacht wurden, hat man gesehen, dass die Viren dagegen gar keine Resistenzen entwickeln können.
Weil es überall auf der Welt zu Grippeerkrankungen kommt, hat es schon vielerlei Mittel gegeben, die man angewendet hat. Einige davon mit Erfolg. Deshalb hat man in Hongkong und auch in Münster dafür plädiert, im Kampf gegen die Grippe die Erkenntnisse der traditionellen Medizin zu nutzen. Professor Stefan Ludwig hat sich nach anfänglicher Skepsis ebenfalls damit beschäftigt, erfolgreich.
Allerdings ist die wissenschaftliche klinische Welt etwas reserviert dagegen. Und es gibt eben keine umfassenden klinischen Studien. Weil man kann ja zum Beispiel einen Pflanzenextrakt sehr, sehr schlecht patentrechtlich schützen. Also wird es keine Pharmafirma geben, die dorthin geht und sagt, wir machen eine riesige klinische Studie, um wirklich zu zeigen, das hat ein Potenzial und das hat einen Wert. Die WHO-Empfehlungen gehen allerdings dahin, dass man sich auf sowas mehr konzentrieren soll. Wir haben beispielsweise auch mit einem Pflanzenextrakt gearbeitet. Da gibt es auch schon erste Pilotuntersuchungen in Patienten, dass das tatsächlich eine Hilfe gegen starke respiratorische Erkrankungen hat.
Keine Entwarnung bei der weltweiten Grippegefahr, Annette Eversberg berichtete. Thilo Sarrazin hat mit seinen Thesen zur Intelligenz von Menschen und Ethnien für Empörung statt für Aufklärung gesorgt. Unabhängig von der Vermutung, dass der Ex-Bundesbanker provozieren wollte, bleibt die Frage, ob seine Thesen wissenschaftlich Bestand haben können. Dabei geht es auch um den Begriff Intelligenzquotient. In Hamburg forschte der Psychologe William Stern darüber schon vor 100 Jahren und erlangte Weltruhm. Stern war Leiter des damaligen Psychologischen Observatoriums am Hamburger Kolonialinstitut. Über Sterns Arbeit hat der Journalist und Psychologe Martin Tschechner gerade ein Buch geschrieben. Ich fragte ihn, wie bedeutsam die Erkenntnisse von William Stern damals waren.
Damals waren die Erkenntnisse von William Stern sehr bedeutsam. William Stern war ein sehr erfolgreicher, sehr gefragter Wissenschaftler, der 1916 nach Hamburg gekommen war und hier in den letzten Jahren des Ersten Weltkrieges und vor allen Dingen in den 20er Jahren sehr gefragt und sehr einflussreich war. Das merkwürdige Phänomen ist aber, dass er heute fast ganz vergessen ist. Das war für mich auch der Anlass, dieses Buch zu recherchieren und zu schreiben, über den vielleicht unbekanntesten berühmten Psychologen ein Buch zu schreiben.
Kann man denn aus den Erkenntnissen, die Stern damals gemacht hat, folgern, dass Intelligenz eher vererbt oder auf Umwelteinflüssen, also auf der Familie und der Schule beruht?
Nee, das kann man nicht. Und man muss sogar ein bisschen was über den William Stern wissen und über seine Forschung zur Intelligenz, um in diese Debatte sich einschalten zu können. William Stern hat zwar den Intelligenzquotienten erfunden. Er hat diese Berechnungsformel in die wissenschaftliche Diskussion eingebracht. Er hat aber immer davor gemahnt, zu viel Gewicht auf solche Zahlen zu legen. Er selber hat den Intelligenzquotienten, soweit ich weiß, kaum jemals ermittelt. sondern er hat, wenn er zum Beispiel Schülerprüfungen machen musste, er hat in den 20er Jahren die Eignung von Hamburger Schülern für Fremdsprachenklassen untersucht, in sehr, sehr großem Rahmen, Tausende von Schülern untersucht. Er hat bei all diesen Untersuchungen einen Intelligenzquotienten nicht erhoben, sondern hat sich auf andere, verlässlichere Maße gestützt.
Welche waren das?
Zum Beispiel hat er das Urteil der Lehrer mit einbezogen. Er hat also gesagt, ein Intelligenztest öffnet ein sehr, sehr kleines Fenster in die kognitiven Fähigkeiten eines Menschen. Und da ist für diesen Menschen, zum Beispiel im Falle eines Schülers, der ausgewählt werden soll, ob er zusätzlichen Fremdsprachenunterricht verträgt und gut verarbeiten kann, das ist ja eine wichtige Entscheidung für den Rest des Lebens für so einen Schüler. Da wollte der William Stern, es war eine Frage von Verantwortung. Er wollte nicht aufgrund eines kleinen, momentanen Eindrucks von einem Test, den man mit Bleistift auf Papier ausfüllt und der sonst keine weitere Auskunft gibt, eine Entscheidung für den Rest des Lebens seines Probanden fällen. Er hat also was sehr Modernes, das muss man bedenken, das war von 1917 an durch die 20er Jahre hindurch, er hat die Lehrer mit eingeschaltet und hat die Lehrer gebeten, die Schüler im Unterricht zu beobachten. Er hat den Lehrern Kategorien an die Hand gegeben, anhand derer sie schließen können, dieser Schüler ist vielleicht geeignet, jener Schüler hätte vielleicht Schwierigkeiten in solchem Fremdsprachenunterricht, hat dieses Urteil der Lehrer dann mit in sein Urteil einfließen lassen. Heute würde man von Moderationen sprechen, also eine ganz moderne Konzeption, aber auf keinen Fall wollte sich William Stern auf so eine wackelige Angelegenheit verlassen wie eine Zahl, die dann irgendwo zwischen 85 und 115 liegt und aber keine präzise Auskunft darüber gestattet, ob ein Schüler durch seine Maßnahmen erfolgreich sein könnte.
Heute stellen Forscher ja fest, dass unsere Kinder immer intelligenter werden. Waren denn die Jugendlichen des Kaiserreiches vor 100 Jahren dümmer?
Intelligenz verändert sich. Und Intelligenz entsteht immer in Rückkopplung mit der Umgebung. Und viele Menschen heutzutage werden es beobachten, wenn sie einer Generation angehören, zum Beispiel die mit Computern aufgewachsen sind, dass sie sehr, sehr viel leichteren Zugang haben zu diesen ganzen komplizierten Techniken, die man braucht, um mit so einem Computer richtig gut umgehen zu können. 10 Jahre früher geboren und es ist eine Fremdsprache für solche Leute und sie haben Schwierigkeiten damit. Das heißt, man wird auch davon ausgehen können, dass die kognitiven Strukturen in diesen beiden, ich mag gar nicht sagen Generationen, denn so weit sind diese Gruppen ja nicht auseinander, dass die kognitiven Strukturen sich ebenfalls sehr verändert haben. Und wenn man sich dann mal vorstellt, wie die Umgebung, die Umwelt in der Zeit des Kaiserreichs oder in den 20er Jahren waren, dann wird man gar nicht umhinkommen zu sagen, dass die Intelligenz in ihrer Struktur eine ganz andere war damals. Damals gab es kein Fernsehen. Wie nehmen Menschen ihre Umwelt wahr, wenn sie kein Fernsehen kennen, wenn sie nicht jeden Abend die Tagesschau sehen, alle Katastrophen dieser Welt in einer Viertelstunde zusammengefasst kriegen? Also man muss davon ausgehen, die Weltwahrnehmung ändert sich radikal, weil sich die Welt radikal ändert und also werden sich auch die kognitiven Strukturen ändern, die diese Weltwahrnehmung befördern.
Kommen wir noch einmal auf Ihr Buch zurück. Zu Lebzeiten war William Stern neben Sigmund Freud einer der weltberühmten Psychologen. Doch auch er wurde von den Nazis aus Deutschland verjagt und starb 1937 im Exil in Durham, North Carolina. Und auch wissenschaftlich hat er sich am Ende korrigieren müssen.
Die Intelligenz ist ja nicht alles, was der William Stern gemacht hat. Er hat Entwicklungsforschung betrieben, er hat dafür gesorgt, dass seine Wissenschaft Anwendung findet in der Berufsberatung, in der Gerichtspsychologie und so weiter. Dieser Intelligenzquotient war nur eine Marginalie für ihn. Es war nur eine Berechnungsformel, die er in die Diskussion eingeworfen hat, wenn man so sagen darf. Zum Ende seines Lebens, in einem sehr dramatischen Gespräch mit seinem Sohn, der übrigens ein sehr bekannter Philosoph wurde, Günther Anders nannte er sich. Er nannte sich anders als sein Vater. In diesem letzten dramatischen Gespräch mit seinem Sohn hat er also revoziert, weil er gesehen hatte, dass in der Zeit zwischen 1912, als er den Intelligenzquotienten sozusagen erfunden hat, und diesem Gespräch, das im Jahr vor seinem Tod 1937 stattfand, dass großer Missbrauch damit getrieben wurde, dass genau das mit dem Intelligenzquotienten getan worden war, was er abgelehnt hatte, dass nämlich Massen von Menschen mit IQ-Tests bombardiert wurden, ihre paar Kreuzchen drauf machten und mit einer Ziffer stigmatisiert wurden, ohne dass über die Konsequenzen, die daraus erwuchsen, ohne dass sich jemand groß den Kopf zerbrochen hätte.
Das Buch über William Stern von Martin Tschechner ist im Ellert und Richter Verlag erschienen und kostet 14,90 Euro. Soweit Logo, unser Wissenschaftsmagazin auf NDR Info, immer freitags um 21.05 Uhr und am Sonntag um 15.05 Uhr in der Wiederholung. Als Redakteur im Studio verabschiedete sich Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.